Also, heute ist Pfingstsonntag und am Pfingstsonntag predigen wir immer über den Heiligen Geist. Ich habe so den Eindruck, dass wenn wir über den Heiligen Geist nachdenken, das Pfingstfest immer im Vordergrund steht. Und irgendwie stimmt es ja auch. Pfingsten, die Predigt des Petrus, die Ausgießung des Heiligen Geistes, das markiert einen Wendepunkt in der Heilsgeschichte. Hatte nicht Jesus selber zu seinen Jüngern gesagt, ich sage euch die Wahrheit. Es ist gut für euch, dass ich hingehe, denn wenn ich nicht hingehe, so kommt der Beistand nicht zu euch. Wenn ich aber hingegangen bin, will ich ihn zu euch senden. Dieser Beistand nimmt in der Gemeinde die Rolle Jesu als Tröster ein. Er hat ihn als bleibend verheißen. Er sagt, ich will den Vater bitten und er wird euch einen anderen Beistand geben, dass er bei euch bleibt in Ewigkeit. Den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, denn sie beachtet ihn nicht und erkennt ihn nicht. Ihr aber erkennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Der Geist vollführt also das Werk Jesu inmitten der Gemeinde, indem er die Gemeinde lehrt und leitet. Wenn aber jener kommt, sagt Jesus, der Geist der Wahrheit, so wird er euch in die ganze Wahrheit leiten, denn er wird nicht aus sich selber reden, sondern was er hören wird, das wird er reden und was zukünftig ist, wird er euch verkündigen. Wer das vertiefen möchte, der kann gerne auf die Pfingstpredigten auf unserer Gemeinde-Homepage zurückgreifen, www.efg-hozu.de. Da gibt es also etliche Predigten an Pfingsten mit diesem Schwerpunkt. Heute wollen wir etwas weiter zurückblicken. Tatsächlich, auch im Alten Testament kommt der Heilige Geist vor, sogar an die ersten Bibelforscher adressiert, wo das erste Mal Mose war schon gut. 1. Mose ist auch gut. Kapitel 1, Vers 2. Also, im zweiten Vers der Bibel kommt tatsächlich der Heilige Geist schon vor. Da heißt es nämlich, ich lese den Vers 1 der Vollständigkeit halber mal dazu. Im Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde aber war wüst und leer und es lag Finsternis auf der Tiefe und der Geist Gottes schwebte über den Wassern. Dieses schwingende, brütende Bewegen des Geistes Gottes auf der Oberfläche der Urwasser ist Gottes schöpferisches Handeln. Martin Lloyd-Jones, ein bedeutender reformierter Prediger und Theologe im 20. Jahrhundert, hat dieses schöpferische Handeln des dreieinigen Gottes mal so beschrieben: Gott, der Vater, schuf alles durch den Sohn, mittels des Heiligen Geistes. Die Dreieinigkeit ist immer am ganzen Werk am Wirken. Die Arbeit ist jedoch eingeteilt. Jetzt möchte ich unseren Blick auf eine ganz besondere alttestamentliche Schriftstelle lenken. Vielleicht habt ihr sie als Bibelkenner schon erraten, als ihr das Foto auf der Titelseite gesehen habt. Vielen Dank an die Judith für das Foto. Vielleicht habt ihr euch gewundert, weil man über diesen Text eigentlich in der Adventszeit oder an Weihnachten predigt. So gesehen kommen heute Pfingsten und Weihnachten zusammen. Ich lese aus Jesaja 11 die Verse 1 bis 10. Und es wird ein Zweig hervorgehen aus dem Stumpf Isais und ein Schössling hervorbrechen aus seinen Wurzeln. Und auf ihm wird ruhen der Geist des Herrn, der Geist der Weisheit und des Verstandes, der Geist des Rats und der Kraft, der Geist der Erkenntnis und der Furcht des Herrn. Und er wird sein Wohlgefallen haben an der Furcht des Herrn. Er wird nicht nach dem Augenschein richten, noch nach dem Hörensagen Recht sprechen. Er wird die Armen mit Gerechtigkeit richten und den Elenden im Land ein unparteiisches Urteil sprechen. Er wird die Erde mit dem Stab seines Mundes schlagen und dem Gesetzlosen mit dem Hauch seiner Lippen töten. Gerechtigkeit wird der Gurt seiner Lenden sein und Wahrheit der Gurt seiner Hüften. Da wird der Wolf bei dem Lämmlein wohnen und der Leopard sich bei dem Böcklein niederlegen, das Kalb, der junge Löwe und das Mastvieh werden beieinander sein und ein kleiner Knabe wird sie treiben. Die Kuh und die Bärin werden miteinander weiden und ihre Jungen zusammen lagern und der Löwe wird Stroh fressen wie ein Rind. Der Säugling wird spielen am Schlupfloch der Natter und der Entwöhnte seine Hand nach der Höhle der Otter ausstrecken. Sie werden nichts Böses tun, noch verderbt handeln auf dem ganzen Berg meines Heiligtums, denn die Erde wird erfüllt sein von der Erkenntnis des Herrn, wie die Wasser den Meeresgrund bedecken. Und es wird geschehen an jenem Tag, da werden die Heidenvölker fragen nach dem Wurzelspross Isais, der als Banner für die Völker dasteht. Und seine Ruhestätte wird Herrlichkeit sein. Also Text aus dem Alten Testament beim Propheten Jesaja. Und dieser Prophet Jesaja war Jude und wirkte bis ungefähr 700 vor Christus im Südreich Juda. Seine Prophezeiungen, die er ausgesprochen hat, richteten sich sowohl an dieses Südreich Juda wie auch an das Nordreich Israel und an andere Völker, insbesondere Assyrien. Assyriens schließlichen Untergang hatte er im vorhergehenden Kapitel beschrieben, das mit folgenden Versen endet. Siehe, da haut der Herrscher, der Herr der Heerscharen, die Äste herunter mit furchtbarer Gewalt. Die Hochgewachsenen werden abgehauen und die Erhabenen erniedrigt. Und er schlägt den dichten Wald mit dem Eisen nieder und der Libanon fällt durch einen Mächtigen. Assyrien endet also im prophetischen Bild als Wald mit abgehauenen Ästen und gefällten Bäumen. Ganz anders beim Volk Israel. Aus dem Stumpf Isais bricht ein neuer Spross hervor. Isai war der Vater des König Davids. Die Prophetie nimmt hier ganz bewusst nicht auf David selber Bezug, sondern auf dessen Vater. Damit wird zum Ausdruck gebracht, es gibt eine Zeit, da ist von der Pracht des Königshauses wirklich nichts mehr da, nur noch ein Stumpf. Und das, was neu losgeht, das baut nicht unbedingt auf David auf, sondern setzt neu an. Gott schafft durch seinen Geist aus diesem Stumpf Neues. Der Text, das habt ihr mitbekommen, bezieht sich in erster Linie auf das kommende Friedensreich des Messias, denn noch wohnt der Wolf nicht friedlich bei dem Lamm, noch ist die Erde nicht erfüllt von der Erkenntnis des Herrn. Dieses Reich hat beim Kommen Jesu auf die Erde ja erst den Anfang genommen, die letztliche Erfüllung steht noch aus. Auch für die Juden damals war klar, unser Predigttext ist eine messianische Prophezeiung, ähnlich der aus Jesaja 61, Vers 1 bis 3, die Jesus sehr zur Empörung der Pharisäer auf sich bezieht. Ich lese Jesaja 61, Vers 1 bis 3. Der Geist des Herrn, des Herrschers, ist auf mir, weil der Herr mich gesalbt hat, den Armen frohe Botschaft zu verkünden. Er hat mich gesandt, zu verbinden, die zerbrochenen Herzen sind, den Gefangenen Befreiung zu verkünden und Öffnung des Kerkers den Gebundenen, um zu verkündigen das angenehme Jahr des Herrn und den Tag der Rache unseres Gottes und um zu trösten alle Trauernden, um den Trauernden von Zion zu verleihen, dass ihnen Kopfschmuck statt Asche gegeben werde, Freudenöl statt Trauer und Feierkleider statt eines betrübten Geistes, dass sie genannt werden Bäume der Gerechtigkeit, eine Pflanzung des Herrn zu seinem Ruhm. Das war eine Stelle, die haben die Juden ganz klar als messianische Prophezeiung verstanden. Und Jesus zitiert genau diese Stelle ziemlich zu Beginn seines Wirkens und sagt dann noch in pikanter Weise dazu, heute ist das vor euren Augen erfüllt. Also das war eine klare Ansage. Jesus hat diese Prophezeiung also für sich in Anspruch genommen Und so ähnlich wie dieses Kennzeichen des Messias, der tröstet und der aufrichtet und der heilt, so ist es auch hier an unserer Stelle ein paar Kapitel weiter zuvor. Der Geist des Herrn, der ist auf diesen Gesalbten. Was Gesalbter heißt auf Hebräisch Messias und auf Griechisch Christus. Und gesalbt wurden im Alten Testament insbesondere Könige, zum Beispiel der König David durch den Propheten Samuel. Ich lese mal zwei Verse aus dem ersten Buch Samuel, Kapitel 16, Vers 13 bis 14. Da nahm Samuel das Ölhorn und salbte ihn, David, mitten unter seinen Brüdern. Und der Geist des Herrn kam über David von diesem Tag an und weiterhin. Samuel aber machte sich auf und ging nach Rama. Aber der Geist des Herrn wich von Saul. Saul war der Vorgänger Davids als König. Saul war der erste König in Israel. Aber der Geist des Herrn wich von Saul und ein böser Geist von dem Herrn gesandt schreckte ihn. Hier sehen wir ein typisches Kennzeichen der Ausrüstung mit dem Heiligen Geist im Alten Testament. Die Salbung, die Ausrüstung mit dem Heiligen Geist ist da nicht auf Dauer angelegt. Der Geist des Herrn wich von dem Vorgänger Davids, dem Saul. Das war dem David bewusst. Deswegen betet er auch im Psalm 51 nach seinem Ehebruch mit Bathseba und dem Mord an ihrem Mann. Das ist ein recht bekannter Vers. Verwirf mich nicht von deinem Angesicht und nimm deinen Heiligen Geist nicht von mir. Man konnte zu Zeiten des Alten Testaments den Heiligen Geist also verlieren, wenn der spezielle Auftrag nicht mehr ausgeführt wurde. Ein paar weitere Beispiele aus dem Alten Testament für die Ausrüstung mit dem Heiligen Geist. Im vierten Buch Mose wird berichtet, wie der Herr auf die 70 Ältesten des Volkes den Heiligen Geist legte. Dies galt dann auch für die beiden Ältesten, die nicht mit zur Stiftshütte rausgegangen waren, sondern im Lager zurückgeblieben waren. Da kam der Herr herab in der Wolke und redete mit ihm, mit Mose, und er nahm von dem Geist, der auf ihm war, und legte ihn auf die 70 Ältesten. Und es geschah, als der Geist auf ihnen ruhte, da weissagten sie, aber nicht fortgesetzt. Und im Lager waren noch zwei Männer geblieben. Der eine hieß Eldad und der andere Medad, und der Geist ruhte auch auf ihnen. Denn sie waren als Älteste verzeichnet und doch nicht hinausgegangen zur Stiftshütte, sondern sie weissagten im Lager. Also diese Ältesten waren eingesetzt und ausgerüstet mit dem Heiligen Geist. Im zweiten Buch Mose werden bestimmte Personen, die am Bau der Stiftshütte, also des Heiligtums Gottes in der Wüste, mitgewirkt haben, und auch die Kleidung des hohen Priesters geschneidert haben, für ihre Aufgabe mit dem Heiligen Geist erfüllt. Du sollst mit allen reden, die ein weises Herz haben, die ich mit dem Geist der Weisheit erfüllt habe, dass sie dem Aaron Kleider anfertigten, um ihm zu dienen, damit er mir als Priester diene. Also finde ich, ist ein interessanter Ansatz. Ne? Wenn wir würden halt jemanden suchen, der irgendwie geschickt ist, ja, der gut schneidern kann und eine flotte Nadel schwingt oder so. Aber hier, da ist jemand mit dem Heiligen Geist erfüllt, um diese Aufgabe ausüben zu können. Der Baumeister der Stiftshütte, Bezalel hat er geheißen, über den ist gesagt, siehe, ich habe Bezalel mit Namen berufen, den Sohn Uris, des Sohnes Hurs vom Stamme Juda, und ich habe ihn mit dem Geist Gottes erfüllt. Und jetzt, das ist also sehr ähnlich zu unserer Stelle hier im Jesaja, mit Weisheit und Verstand und Erkenntnis und mit Geschicklichkeit für jede Arbeit. Josua, der Sohn Nuns, der Nachfolger Moses, erhält den Geist der Weisheit. Josua, der Sohn Nuns, war mit dem Geist der Weisheit erfüllt, denn Mose hatte seine Hände auf ihn gelegt und die Kinder Israels gehorchten ihm und handelten so, wie es der Herr Mose geboten hatte. Elia war ein ganz besonderer Prophet, glaube ich, im Alten Testament. Und von seinem Nachfolger Elisa wird berichtet: Es geschah, als sie hinübergegangen waren, da sprach Elia zu Elisa: Bitte, was ich dir tun soll, ehe ich von dir genommen werde. Und Elisa sprach: Möge mir doch ein zweifacher Anteil an deinem Geist gegeben werden. Und dieser Wunsch wird dann auch erfüllt. Ein paar Verse weiter lesen wir. Das ist 2. Könige 2, dann Vers 15. Als aber die Prophetensöhne, die bei Jericho ihm gegenüberstanden, das sahen, sprachen sie: Der Geist des Elia ruht auf Elisa. Und sie gingen ihm entgegen und verneigten sich vor ihm zur Erde. Viele weitere Beispiele könnten wir uns jetzt ansehen, darunter auch viele alttestamentliche Propheten, die der Geist Gottes immer wieder veranlasst, eine bestimmte Prophezeiung auszusprechen. Sogar solche, die das absolut nicht vorhatten. Kennt ihr die Geschichte von Bileam? Er wurde von dem Moabiterkönig Balak angeworben, um das Volk Israel zu verfluchen. Das wollte er auch tun, denn er erwartete sich von dem König Balak Ehre und Geld. Obwohl er Israel verfluchen wollte, sprach er Worte des Segens aus, denn so lesen wir, der Geist Gottes kam auf ihn. Jetzt hier in unserem Predigttext im Jesaja ruht der Geist Gottes in seiner ganzen Fülle auf dem Messias. Das ist nicht vorübergehend, also insofern ist das von ganz anderer Qualität, sondern dauerhaft. In all den Stellen, in denen wir bisher von der Verbindung des Geistes Gottes mit einer Person gehört haben, war das vorübergehend. Hier findet der Geist Gottes Ruhe, und zwar in seiner ganzen Fülle. Und auf ihm wird ruhen, erstens der Geist des Herrn, zweitens der Geist der Weisheit und drittens des Verstandes, viertens der Geist des Rats und fünftens der Kraft, sechstens der Geist der Erkenntnis und siebtens der Furcht des Herrn. Der Geist Gottes wird hier mit 7 Eigenschaften vorgestellt. In der Zahl 7, das ist so eine symbolische Zahl, kommt die Vollständigkeit, die Perfektion zum Ausdruck. Nur ein paar Beispiele. Denken wir an die 7 Schöpfungstage, die 7 Siegel, mit denen in der Offenbarung eine Schriftrolle versiegelt ist. Da kommt im Übrigen unsere Redewendung, ein Buch mit 7 Siegeln her. Die Sendschreiben der Offenbarung sind an 7 Gemeinden gerichtet. Christus, das Lamm Gottes, wird von Johannes gesehen mit 7 Hörnern und 7 Augen, die 7 Geister Gottes sind. 7 Feuerfackeln brennen vor dem Thron Gottes in der Offenbarung. Diese sind 7 Geister Gottes. Hier finden wir einen klaren Bezug zu unserer Textstelle. Es soll natürlich nicht zum Ausdruck gekommen, dass es 7 unterschiedliche Geister sind, sondern nur 7-fache Entfaltung des Heiligen Geistes. Jetzt müssen wir verstehen, dass Jesus insofern besonders ist, als auf ihm tatsächlich diese 7-fache Entfaltung des Heiligen Geistes in ihrer Fülle ruht. In Bezug auf seine Person lehrt uns Jesus im Johannesevangelium: Der, den Gott gesandt hat, redet die Worte Gottes, denn Gott gibt den Geist nicht nach Maß. Dass Gott den Geist nicht nach Maß gibt, habe ich früher immer ganz allgemein verstanden, gültig für alle Christen. Tatsächlich trifft es aber, musste ich mich belehren lassen, nur auf Jesus selber zu. über den Paulus im Kolosserbrief schreibt, in ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. Alle anderen Menschen, die von Gott mit dem Geist begabt sind, haben einzelne Gaben, mal eine, mal mehrere, aber nur in Jesus wohnt Gottes Geist maßlos in seiner ganzen Fülle. In der jüdischen Tradition hat man für die Jesaja-Beschreibung des Geistes Gottes schon früh das Symbol der Menorah verwendet. Die Menorah ist das, was wir als siebenarmigen Leuchter kennen. Die Bezeichnung siebenarmiger Leuchter ist ein bisschen unpräzise, denn eigentlich spricht die Bibel von sechs Armen und einem Schaft in der Mitte. Obendrauf waren dann sieben Lampen, also irgendwie stimmt es dann schon mit dem siebenarmigen Leuchter. Dieser Leuchter, diese Menorah, die war für die Stiftshütte, für das Heiligtum Gottes gemacht, aus reinem Gold, also aus reinem Gold getrieben, nicht irgendwie zusammengelötet, sondern das war im Grunde ein Stück, ja, das da ausgetrieben wurde zu diesem Leuchter. Die Mitte, der Schaft, wird als Leuchter bezeichnet, aus dem zu jeder Seite drei Arme herauskommen. Oben auf, ich habe schon erwähnt, die sieben Lampen, die von dem Öl aus dem Schaft und den Armen gespeist wurden. Und das Öl ist in der Bibel immer ein Symbol für den Heiligen Geist. Die Grafik, die wir hier sehen, die habe ich bei Arnold Fruchtenbaum gefunden. Arnold Fruchtenbaum ist der Autor von dem Buch, das wir zurzeit begleitend zu unserer Johannes-Evangelium-Predigtreihe lesen. Das ist jetzt aus dem Buch Messianic Christology. Eine Grafik, die ich ein bisschen aufgearbeitet habe und natürlich mit deutschem Text versehen. Dieser siebenarmige Leuchter stellt die Entfaltung des Heiligen Geistes dar. Und die wollen wir uns jetzt etwas näher noch anschauen. Zunächst ist der Geist des Herrn der Geist der Weisheit und des Verstandes. Das betont die intellektuellen Fähigkeiten des Messias. Weisheit ist die Einsicht in die Fülle der Dinge und Lebenszusammenhänge. Also bei der Weisheit geht es um den Überblick, um eine Zusammenschau. Wenn ihr zu Hause mal das Kapitel 8 in den Sprüchen lest, dann werdet ihr feststellen, dass der Weisheit Eigenschaften zugeschrieben werden, die denen einer Person sehr ähnlich sind. Daher wahrscheinlich bezeichnet Paulus Christus auch als Gottes Weisheit im 1. Korintherbrief 1, Vers 24. Denen, die berufen sind, sowohl Juden als auch Griechen, verkündigen wir Christus, Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Während also Weisheit die Zusammenschau ist, der Überblick, bedeutet Verstand im Hebräischen im Prinzip das Gegenteil, nämlich die Fähigkeit, Dinge unterscheiden und auseinanderhalten zu können. Das zweite Paar ist der Geist des Rates und der Kraft. Das würde man bei einem Heerführer als strategische und militärische Stärke verstehen. So muss sich der Hiskia, der König Judas, vom assyrischen König sagen lassen: Ich erkläre es für leeres Geschwätz, wenn du sagst, du hättest Rat und Macht zum Krieg. Auf wen vertraust du denn, dass du dich gegen mich aufgelehnt hast? Also der assyrische König spricht dem König von Juda genau diese Fähigkeiten ab, Rat und Macht. Bei einem König sind Rat und Kraft die Fähigkeit zu erkennen, was Recht ist und dieses Recht auch zur Geltung kommen zu lassen. Dazu auch nochmal ein sehr bekannter Vers aus Jesaja 9, Vers 5. Wieder eine Prophezeiung auf den Messias, denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn ist uns gegeben und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Man nennt seinen Namen Wunderbarer, Ratgeber, starker Gott, Ewig Vater, Friede Fürst. Also da kommt der Ratgeber und der starke Gott auch vor, diese Kombination von Rat und Kraft. Rat und Kraft sind auch die Autorität, Gericht zu halten und Recht zu sprechen. Jesus bezieht das auf sich im Johannesevangelium, indem er sagt, der Vater richtet niemand, sondern alles Gericht hat er dem Sohn übergeben. In der Offenbarung wird uns Christus nicht nur als das Lamm Gottes vorgestellt, sondern auch als der mächtige Löwe aus dem Stamm Juda, der in der Lage ist, das Gericht auszuüben über die Welt. Dieses dritte Paar der Entfaltung des Geistes Gottes ist der Geist der Erkenntnis und der Furcht des Herrn. Wenn auf dem Messias der Geist der Erkenntnis ruht, dann ist damit nicht eine allgemeine Erkenntnis gemeint, sondern die Erkenntnis Gottes des Vaters. Also der Geist der Erkenntnis und der Furcht des Herrn, da bezieht sich das Herrn sowohl auf die Erkenntnis wie auch auf die Furcht. Eine Person zu erkennen, bedeutet sie lange zu kennen, eine persönliche Beziehung zu haben, ihre Gedanken zu verstehen, in gewisser Weise eins mit der Person zu werden. Diese absolute Einheit mit dem Vater bringt Jesus zum Ausdruck, indem er seine Werke tut. Er ist der Einzige, der ihn gesehen hat und den Menschen auch über den Vater Aufschluss geben kann. Ich und der Vater sind eins, sagt er von sich. Mit der Furcht des Herrn schließt sich der Kreis dieser Entfaltung des Heiligen Geistes. Von der Gottesfurcht lesen wir nämlich in den Sprüchen, Kapitel 9, Vers 10, dass sie der Anfang der Weisheit ist. Die Furcht des Herrn ist Anfang der Weisheit und die Erkenntnis des Heiligen ist Einsicht. Für Jesus war diese Gottesfurcht Motor seines Handelns. Gottesfurcht ist keine knechtische Furcht, keine vage, unbestimmte Angst, die aus der Unsicherheit über das Wesen Gottes resultiert. Gottesfurcht ist Ehrfurcht vor dem großen, allmächtigen Gott und eine Veränderung des Verhaltens, durch die man den Respekt zum Ausdruck bringt, der Gott gebührt. Paulus schreibt an die Korinther, weil wir nun diese Verheißungen haben, Geliebte, so wollen wir uns reinigen von aller Befleckung des Fleisches und des Geistes zur Vollendung der Heiligkeit in Gottes Furcht. Zu gerne verändert sich unsere Vorstellung von Gott manchmal in so ein Bild von einem Freund, mit dem er irgendwie doch auf gleicher Ebene steht. Das ist ein gefährlicher Irrtum. Gott ist groß und ehrfurchteinflößend. Je mehr du ihn kennenlernst, desto mehr begreifst du, dass du seine Vergebung bitter nötig hast und dass du dich verändern musst und darfst. Heiligung nennt die Bibel das. Und wenn das bei dir nicht der Fall ist, dann läuft irgendwas total falsch. Jetzt sind wir mitten in der Anwendung. Ansonsten könnten wir heute nach dem Gottesdienst rausgehen und sagen, ja, nett war's, viel Richtiges gehört, ja, Pfingsten, der Heilige Geist und so. Und was soll das aber mit mir persönlich zu tun haben? Wir haben gesehen, dass Gott ein ehrfurchtgebietender Gott ist. Die Bibel lehrt uns, dass kein Mensch vor ihm bestehen kann. Von Natur aus hat kein Mensch Gottesfurcht. Paulus stellt es im Römerbrief fest, wenn er schreibt, und er zitiert da aus dem Alten Testament, wir haben sowohl Juden als auch Griechen beschuldigt, dass sie alle unter der Sünde sind, wie geschrieben steht. Es ist keiner gerecht, auch nicht einer. Es ist keiner, der verständig ist, der nach Gott fragt. Sie sind alle abgewichen, sie taugen alle zusammen nichts. Da ist keiner, der Gutes tue, auch nicht einer. Ihre Kehle ist ein offenes Grab, mit ihren Zungen betrügen sie, Otterngift ist unter ihren Lippen. Ihr Mund ist voll Fluchen und Bitterkeit, ihre Füße eilen, um Blut zu vergießen. Verwüstung und Elend kennzeichnen ihre Bahn und den Weg des Friedens kennen sie nicht. Und jetzt kommt der abschließende Satz: Es ist keine Gottesfurcht vor ihren Augen. Jesus hat den Weg zu Gott freigemacht. Wenn du noch keine persönliche Beziehung zu ihm hast, dann wende dich heute an ihn, bekenne ihm deine Schuld und bitte ihn um Vergebung. Vertraue ihm die Herrschaft über dein Leben an. Wenn du jetzt nicht weißt, wie das genau geht, dann kannst du dich gern nach dem Gottesdienst an mich wenden oder an den Alfred oder jemand anderen aus der Gemeinde, dem du vertraust. Wenn du diese erste wichtige Entscheidung dann mal getroffen hast, dann darfst du wachsen in der Gottesfurcht, indem du dich ermahnen lässt durch Gottes Wort, die Bibel und durch deine Glaubensgeschwister. Geh den Weg der Heiligung, das hört sich ein bisschen altmodisch an, ja, aber so steht es in der Bibel. Lass dich mehr und mehr verändern in das Bild Gottes. Im 2. Korintherbrief schreibt der Apostel Paulus: Der Herr aber ist der Geist. Wo aber der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Wir alle, indem wir mit unverhülltem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn anschauen, wie in einem Spiegel, werden verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, nämlich vom Geist des Herrn. Das war die Gottesfurcht. Die Erkenntnis Gottes wird auf dem gleichen Weg wachsen. Gott lernst du besser kennen, indem du regelmäßig und systematisch in der Bibel liest und dich an Jesus wendest. Denn in Christus sind verborgen alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis. Wenn dir Weisheit fehlt, kannst du Gott darum bitten. Der Apostel Jakobus schreibt: Wenn es aber jemand unter euch an Weisheit mangelt, so erbitte er sie von Gott, der allen gern und ohne Vorwurf gibt, so wird sie ihm gegeben werden. Aber denk dran, wenn du um Weisheit bittest, dass die Gottesfurcht Voraussetzung für die Weisheit ist. Verständnis, die Fähigkeit, Dinge zu unterscheiden, kommt dadurch, dass wir uns bewusst vom Bösen abwenden. Ihr Brüder, werdet nicht Kinder im Verständnis, sondern in der Bosheit seid Unmündige. Im Verständnis aber werdet erwachsen. Also das ist irgendwie so ein Ding, vom einen wendet man sich ab, von der Bosheit wendet man sich ab, dann wird das Verständnis wachsen. Wenn es dir an Kraft fehlt, dann darfst du wissen, auch wieder aus dem Propheten Jesaja, Kapitel 40, weißt du es denn nicht? Hast du es denn nicht gehört? Der ewige Gott, der Herr, der die Enden der Erde geschaffen hat, wird nicht müde noch matt. Sein Verstand ist unerschöpflich. Er gibt dem Müden Kraft und Stärke genug den Unvermögenden. Knaben werden müde und matt und junge Männer straucheln und fallen. Aber die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft, dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler, dass sie laufen und nicht matt werden, dass sie wandeln und nicht müde werden. Wenn du ratlos bist, gilt dir die Verheißung Gottes: Ich will dich unterweisen und dir den Weg zeigen, auf dem du wandeln sollst. Ich will dir raten, mein Auge auf dich richten. Dies alles wirkt der Geist Gottes in denen, die um diese Dinge bitten. Er ist der Geist, der Neues schafft, in deinem und in meinem Leben. Ich bete.